Manche Führungskräfte merken sofort, wenn jemand aus dem Tritt gerät, noch bevor die erste Krankmeldung kommt. Andere merken es erst, wenn der Schreibtisch 3 Wochen leer bleibt. Der Unterschied? Ob jemand die leisen Signale kennt und den Mut hat, sie anzusprechen. Lerne von Dr. Stefanie Schöler, wie du Überforderung frühzeitig erkennst, sie ansprichst und der Abwärtsspirale in Richtung Burnout vorbeugst.
Hi, hier ist Dagmar. Und das sind Leadership Nuggets.
Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist Psychologin, hast 20 Jahre Erfahrung in Arbeits- und Gesundheitsschutz und du bildest heute mentale Ersthelfer in Unternehmen aus. Was genau macht jemand, der mentale Erste Hilfe leistet? Und wie kamst du dazu, das zu machen und das zu trainieren?
Also mentaler Ersthelfer, das kann man sich vielleicht so ein bisschen analog vorstellen zu dem sozusagen regulären Ersthelfer, mit vielleicht dem Unterschied, dass der reguläre Ersthelfer, da gibt es gesetzliche Vorgaben, wie viele wir davon in unseren Unternehmen haben müssen. Das gibt es für die mentalen Ersthelfenden, ich sage immer optimistisch, noch nicht. Okay. Ich denke, das muss kommen, das sollte kommen, weil es einfach sehr, sehr viele Krankheitstage gibt, die auf mentale Erkrankungen zurückgehen. Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu der Erklärung. Was ist das? Also ein regulärer Ersthelfer, was macht der? Der sieht, jemand blutet, jemand ist bewusstlos, jemand braucht Hilfe. Der geht hin, organisiert parallel zu einer ersten Versorgung vielleicht schon eine professionelle Hilfe, je nachdem, wie tragisch es ist. Vielleicht reicht aber auch ein Pflaster oder ein Druckverband. Ja, also der guckt, was kann ich selber tun und wann vermittle ich weiter an professionelle Hilfe. Und so ähnlich muss man sich das mit dem mentalen Ersthelfer auch einfach vorstellen. Das ist jemand, der ein bisschen mehr ein Auge dafür hat, dass jemand vielleicht so aus dem Tritt geraten ist, vielleicht in so eine Krise reinrutscht gerade oder vielleicht auch in Burnout oder einfach nicht gut drauf ist und der aber, also das bemerkt bei seinen Kollegen, bei seinen Mitarbeitenden und dann auch keine Scheu hat, das anzusprechen und dann eben ne, anzubieten, hey, wir können da mal drüber reden und vielleicht hilft das auch schon. Und aber sonst dann einfach guckt, okay, wo gibt es professionelle Hilfe, was haben wir im Unternehmen, was gibt es bei uns in der Stadt, was bietet die Krankenkasse an, also welche Formen der professionellen Unterstützung gibt es da auch.
Ja. Okay, das hört sich super spannend an, wie das im Detail funktioniert, da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne im Vorfeld nochmal ein Ding, was mich auf deiner Webseite so richtig angesprochen hat, ansprechen. Und zwar, du hast da geschrieben, dass psychische Belastung kein individuelles Problem ist, sondern ein Systemthema. Was genau meinst du damit?
Ja, also ich würde sagen, man muss sozusagen von mehreren Seiten da drauf gucken. Natürlich gibt es auch Krisen im Leben, die entstehen durch bedeutende Lebensereignisse, ne, positiv wie negativ. Das kann sein Tod eines Angehörigen, das kann sein Arbeitsplatzverlust, das kann aber auch sein Hochzeit, Geburt eines Kindes. Also auch solche Dinge können prinzipiell eine psychische Krise auslösen. Und ganz häufig ist es aber eben auch die Umgebung, ja. Und im beruflichen Bereich haben wir ja auch eine Fürsorgepflicht. Wir müssen auch gucken, dass Menschen eben den Arbeitsplatz genauso gesund verlassen, wie sie ihn angetreten sind. Und wir stellen schon fest, dass natürlich die Belastungen an der Stelle höher werden und dass das dann oft, also und Unternehmen dann oft eben sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Resilienzkurs, damit alle unsere Mitarbeitenden resilienter werden. Und das ist aber was, wo ich auf individueller Ebene ansetze und sage, du bist nicht sozusagen resilient genug für den Stress, der hier passiert. Und das ist aber, würde ich sagen, maximal ein Teil der Wahrheit, weil ganz oft ist, wenn in Unternehmen Menschen in Burnout gehen, dann passiert das nicht nur einer Person, sondern dann passiert das immer wieder. Und das ist dann oft was Systematisches. Das liegt dann daran, wie die Arbeit organisiert ist, wie Kommunikation in dem Unternehmen organisiert ist, wie Arbeitszeiten organisiert sind und so weiter. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn wir von der Arbeit her gucken, dann ist ein einzelner Ausfall, kann auch natürlich immer private Gründe haben und wenn es sich häuft bei uns, dass der Krankenstand aufgrund von psychischen Erkrankungen hoch ist, wenn wir viele Burnout-Fälle haben, dann liegt das nicht daran, dass wir die falschen Leute eingestellt haben.
Ja, tatsächlich. Also ich habe heute Morgen einen sehr spannenden Artikel gelesen. Da drin stand, wir haben unsere Fähigkeit verloren, uns auf Dinge zu freuen. Und da war so ein Zitat, dass wir alles, sogar das Privatleben, möglichst effizient gestalten wollen. Also, dass wir alles optimieren, dass wir alles messen. Und das finde ich total spannend. Und dann verstehe ich auch, dass du so sagst, okay, das ist so systemisch, weil das hat ganz viel mit dem System zu tun, mit den Gesellschaftserwartungen, aber auch mit diesem Ganzen, was Social Media Scrolling mit uns macht, ne? Dieses permanente Vergleichen wahrscheinlich.
Und wir vergleichen uns ja dann immer nach oben, also alles Klar. immer dahin, was wir noch nicht haben. Und das wäre schon der erste Trick. Wenn ich merke, ich werde da unzufrieden, also erstens Social Media reduzieren, kann da tatsächlich super hilfreich sein. Ja. Und auch immer wieder in so eine Dankbarkeit zu kommen, eher nach unten zu vergleichen, eher zu gucken, was habe ich alles schon erreicht, was gibt's auch alles. Und ich bin tatsächlich, viele sehen natürlich das Gesundheitssystem in Deutschland auch kritisch. Wenn man aber mal in diese Welt rausguckt, dann haben wir hier ziemlich gute Sozialsysteme. Und das allein erstmal wieder wahrzunehmen. Ja, wir haben lange Kündigungsfristen. Wir sind über eine Berufsgenossenschaft versichert. Wenn wir arbeitsunfähig werden durch einen Unfall, das ist alles versichert. Wenn wir krank werden, wir werden weiter bezahlt. Das ist in ganz vielen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich. Auch eine psychotherapeutische Versorgung mit allem, was daran auch schwierig ist. Es ist erstmal über die Krankenkasse abgesichert. Es ist überhaupt da. Ja, in ganz vielen Ländern ist das nicht der Fall. Und ja, also dafür auch eine Dankbarkeit zu haben für das, was ich habe, für das, was gut ist, so ein bisschen eine Perspektivverschiebung, würde vielleicht dann eher dazu führen, dass ich mich öfter mal freuen kann. Ja, auch absolut. Über vermeintlich kleine Dinge, und es muss eben nicht immer der bombastische Fallschirmsprung sein, der es nur wert ist, dass ich mich drauf freue, ne?
Ja. Und da kann ich mir auch an die eigene Nase packen, ne? Meine Benchmark ist immer ganz hoch. Und dann denke ich immer, was bist du für ein Depp, Dagmar, da bist du noch nicht. Und schlau ist tatsächlich einmal Dankbarkeit für das, was man hat, zu empfinden und dann auch einfach sich selber mit seiner Version von gestern, vorgestern oder letztem Jahr zu vergleichen, statt immer mit irgendeinem vermeintlichen Benchmark, wo ich jetzt hin will.
Ja, und vor allen Dingen bei Social Media, ne? Da muss man ja dann auch immer noch berücksichtigen, dass Leute einfach oft nur das teilen, was halt gut ist. Und das Ganze hinter der Kulisse sieht man ja einfach nicht. Und ich glaube, das ist im Arbeitsleben auch oft so. Also auch wenn wir uns da mit den Leuten vergleichen, die irgendwie erfolgreicher sind, wir teilen oft gar nicht unsere Schwächen, unsere schwachen Momente, unsere Krisen, und das führt, glaube ich, dazu, dass wir oft so denken, oh Mann, die anderen haben es alle viel besser, die haben viel mehr erreicht. Und du hast ja eine schöne Folge auch zu psychologischer Sicherheit gemacht, und da geht es ja auch genau darum, dass wir solche Sachen teilen, also dass wir auch die Misserfolge teilen, dass wir auch die Dips sozusagen im Leben mal mit den anderen teilen, damit sich das so... Da gibt es dann auch so eine Erleichterung beim Gegenüber. Ach Gott, bei dir auch. Okay, ach, es tut mir leid, das ist bei dir schwierig. Aber Gott, bei dir ist es auch schwierig. Okay, es ist menschlich. Wir sitzen alle im selben Boot. Ne?
Ja, absolut. Und da sind wir bei einem schönen Thema. Jetzt als Führungskraft muss ich das ja ein Stück weit auch vorleben. Und ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Leute. Was bedeutet das jetzt für dich unter deinem Gesichtspunkt mentale Ersthelfer, was bedeutet da die Fürsorgepflicht? Und ich meine jetzt wirklich jenseits dieser gesetzlichen Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung.
Wobei ich die auch tatsächlich immer wichtig finde, ne? Im Gesetz steht der Unternehmer, und damit sind ja alle Führungsebenen gemeint. Das heißt, ich habe da auch rein rechtlich natürlich die Verpflichtung, mich um die Leute zu kümmern. Ich habe das Gefühl, dass vielen das auch nicht klar ist. Also es geht nicht nur darum, dass jemand einen Helm aufsetzt, wo das nötig ist, sondern auch eben, dass er guckt, dass er mit seinen Ressourcen gut umgeht, dass die Arbeitszeiten sinnvoll gestaltet sind und so weiter. Aber natürlich gibt's auch noch den ethisch-moralisch-menschlichen Aspekt, dass ich als Führungskraft einfach eine super wichtige Vorbildfunktion habe. Und idealerweise bin ich ja Führungskraft geworden, weil ich Menschen leiten möchte, weil ich Menschen eine Richtung geben möchte, nicht nur, weil es der nächste logische Karriereschritt gibt, war, das passiert leider auch, ne? Also, dass Menschen sagen, okay, eigentlich würde ich gerne auf dieser Ebene bleiben, eigentlich macht mir meine Arbeit Spaß. Ich hoffe immer, dass die meisten Führungskräfte da sind, weil sie Lust haben zu gestalten, weil sie Lust haben, Menschen zu leiten, eine Richtung zu geben. Und da gehört natürlich die Vorbildfunktion auch für Gesundheit, auch für mentale Gesundheit total mit rein. Und es bedeutet natürlich, dass ich mir auch, wenn ich sozusagen schon da bin und sage, okay, das ist mir ein Anliegen, ich möchte, dass meine Leute hier gesund bleiben, dass sie nicht ausbrennen, weil die mir wichtig sind, aber auch, weil ich nicht den Stress haben will, dass die nicht da sind. Ja, das können ja so diese beiden Motive sein. Und beide sind total legitim. Dann würde es auch immer, also zum einen immer darum gehen, im Blick zu haben, sind die Leute gut eingesetzt, wer geht eigentlich gerade über seine Grenzen, und aber auch ganz stark mit einer Vorbildfunktion reinzugehen und zu überlegen, was macht es denn mit einem Mitarbeitenden, wenn ich den samstags über WhatsApp noch anschreibe, dass in der Produktion irgendwas nicht läuft, wenn ich dem nachts noch eine E-Mail schicke, ja, was für ein Signal sende ich, selbst wenn ich gesagt habe, nee, nimm dir das Wochenende frei, du, wir haben Zeit, gar kein Problem, und ihm dann aber trotzdem eine kurze Nachricht schicke, oh, ich brauche jetzt mal ganz wichtig, ne, deine Information hier. Das finde ich, da muss man einfach sehr, sehr gut gucken als Führungskraft, weil oft die Taten viel mehr sagen als die Worte. Wenn ich sage, es ist wichtig, dass du rechtzeitig Feierabend machst und aber selber immer nachts E-Mails oder Nachrichten schicke, selbst wenn ich dazu sage, du musst die ja nachts nicht lesen. Leute, mittlerweile, es gibt, ne, send later, also ich kann auch so tun, als hätte ich sie später gemacht, so als Minister. Und das andere, dass ich als Führungskraft natürlich auch dosiert mal erzähle, wo ich an meine Grenzen komme, wann es mir schwer fällt, dass ich auch schwierige Phasen hatte und vielleicht da, also wenn ich die hatte, aber die meisten Leute hatten ja mal schwierige Phasen, und vielleicht auch teilen, was hat mir da geholfen, ne? Vielleicht hat es mir geholfen, mich zu öffnen, mir Unterstützung zu suchen, weil dann schaffe ich eher so ein Umfeld, in dem andere Menschen sich auch trauen, mal zu sagen, boah, ich bin gerade, irgendwas ist schwierig, können wir mal drüber reden, wie wir es gerade gestalten für den Moment.
Ja, und das ist unter anderem auch was ich in dieser Folge, die du eben schon angesprochen hast, psychologische Sicherheit genannt habe. Ich packe den Link in die Shownotes. Aber das, was du sagst, dieses Taten und Worte sollten übereinstimmen, ist unheimlich wichtig. Ich habe einen Geschäftsführer, der schreibt permanent um 3-4 Uhr morgens E-Mails. Und dann sagt er immer, seine Leute müssen das ja nicht lesen. Da habe ich gesagt, hey, aber du signalisierst damit, dass du always on bist, und das ist eine Erwartungshaltung, die du damit unbewusst kreierst. Und das ist Gift für die Organisation.
So, und das, absolut.
Und dann habe ich auch gesagt, nimm halt diesen Send-Later-Button, also time deine E-Mails. Ah, wieso? Mhm. Blödsinn, ist er dann auch maximal beratungsresistent.
Ja. Das ist spannend, dass manche Menschen sich da nicht reinversetzen können, was das für andere, was ihr Handeln auch für andere bedeutet. Und selbst, also jetzt wissen wir nicht, vielleicht ist das ein Geschäftsführer, der sich sehr gut abgrenzen kann, aber natürlich ist er dann auch in der maximal hohen Position. Ja, der ist von niemandem abhängig. Wenn ich als Mitarbeitende oder Führungskraft unter ihm das wahrnehme und ich möchte in der Firma noch was werden oder ich möchte einfach mich beweisen, dann natürlich nehme ich das auf, weil das ist der Standard. Und ich bin noch abhängig vielleicht davon, diesen Job weiter zu behalten, weiter gut bewertet zu werden, einen Bonus zu kriegen, mal noch befördert zu werden. Also will ich natürlich gut dastehen und gut aussehen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Jetzt haben wir über Fürsorgepflicht gesprochen. Und haben auch so gesagt, okay, die Führungskraft ist Vorbild. Und trotzdem erfahre ich in meinen Coachings immer, dass viele Führungskräfte unsicher sind. Ich habe unter anderem auch 2 Folgen zum Thema Alkohol am Arbeitsplatz gemacht, weil ich genau da immer wieder reinlaufe, dass die sagen, ich will nicht übergriffig werden, ich will nicht irgendwie nachher mir nachsagen lassen, ich hätte da jemanden gemobbt oder sonst irgendwas. Und heute geht es ja um Fürsorgepflicht bei psychischer Belastung. Wo hört die auf und wo fängt die an bei einer Führungskraft?
Ja, also wenn wir da jetzt nicht sozusagen nicht über die rechtliche Seite reden, sondern über die Frage, ich möchte wirklich für meine Mitarbeitenden da sein und mir ist es wichtig, dass die gut arbeiten können, dass sie hier nicht krank werden und dass sie auch offen mit mir sein können, dann fängt es im Prinzip da an, wo ich ein komisches Bauchgefühl habe. Also wo ich denke, irgendwas ist doch mit dem. Na gut, ich warte mal 2 Tage, vielleicht gibt sich das wieder. Ich warte mal 1 Woche, das wird schon wieder. So, und wenn ich aber dann, jeder hat mal einen schlechten Tag, ich muss nicht jeden schlechten Tag ansprechen, wobei ich sagen würde, in einer Kultur, wo wir über psychische Erkrankungen sprechen, können wir auch über schlechte Tage reden. Da kann man auch sagen, Mensch, was ist denn los mit dir? Siehst irgendwie, ne? Wie siehst du denn aus? Das hängt jetzt natürlich so ein bisschen davon ab, was ist für ein Schnack im Unternehmen? Also, ja. So ganz hochgestochen wäre das eine Ich-Botschaft. Ich habe bemerkt, du siehst unausgeschlafen aus oder du siehst anders aus als sonst. Ich mache mir Sorgen um dich. Ja, das kann man natürlich machen. Und dann gibt's aber vielleicht auch Umfelder, wo man sagt, ey, Alter, du siehst scheiße aus. Hast nicht richtig geschlafen oder was ist dein Ding? Und auch das kann trotzdem natürlich ein Gesprächsöffner sein, wenn das der Ton ist, in dem wir reden, wenn das ein liebevolles, ey, Alter ist. Ja, also da muss er natürlich das Wording finden, was für dich passt. Wichtig ist, dass rüberkommt, hey, ich bemerke eine Veränderung und ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich und ich bin hier, um dich zu unterstützen oder ich bin ansprechbar. Da muss ich mich natürlich als Führungskraft auch vorher ehrlich fragen, bin ich denn ansprechbar? Mag ich mir das denn anhören? Bin ich denn, wenn ich jetzt frage, wie geht's dir und wie geht's dir wirklich, habe ich die 10 Minuten, um mir anzuhören, was da gerade alles schwierig ist, selbst wenn es was Privates ist, habe ich die Zeit? Weil sonst darf ich die Frage nicht stellen. Das ist so schon das Erste. Wenn ich die Frage stelle, muss ich Zeit haben, mir die Antwort anzuhören und muss auch bereit sein, empathisch darauf zu reagieren, also nicht mit Lösungsvorschlägen zu kommen, sondern erstmal mit einem, ich höre das, ja, das klingt anstrengend, oh, das tut mir leid, das stelle ich mir schwierig vor, also wirklich so ganz bei der anderen Person zu bleiben. Und da kann ich, würde ich sagen, nichts mit falsch machen und kann auch nicht übergriffig sein. Übergriffig bin ich immer dann, wenn ich sage, deine Arbeitsleistung stimmt nicht, das musst du wieder hinkriegen, du hast wahrscheinlich eine Depression, kein Wunder mit dem, was du noch alles machst. Also wenn ich so Zuschreibungen mache, wenn ich anfange, Diagnosen zu stellen, dann kann das und natürlich auch, wenn ich es verknüpfe mit nicht mit einer Sorge, sondern mit Erwartungen. Mit deiner Arbeitsleistung stimmt nicht. Und das darf ich natürlich machen. Ich darf mit einem Mitarbeitenden auch drüber sprechen, dass die Arbeitsleistung nicht stimmt. Das ist vielleicht nur ein anderes Gespräch, ne? Und das ist dann nicht mentale Ersthilfe, sondern das ist dann halt klassisch. Also es geht mir nicht drum zu sagen, wir müssen alle Mitarbeitenden jetzt in Watte packen und keiner muss mir irgendeine Leistung bringen, sondern es geht drum, um dieses, einen guten Draht zu den Leuten zu haben, eine Umgebung zu schaffen, wo man über sowas sprechen kann, indem man selber drüber spricht, indem man Zeit dafür hat, indem man nachfragt, indem man Einzelgespräche auch mit den Mitarbeitenden hat. Und das muss kein terminiertes Einzelgespräch sein. Das kann auf dem Flur sein, das kann ein Anruf sein, weil natürlich sich jemand in der Größe, wenn ich jetzt alle meine Mitarbeitenden immer nur bei einer Morgenbesprechung sehe oder immer nur beim Weekly, dann ist es nicht der Ort, über sowas zu sprechen. Und wenn ich aber standardmäßig mit den Leuten auch mal einzeln spreche, dann kann ich sowas viel eher ansprechen. Und ob ich dann mit jedem Mitarbeitenden standardmäßig einmal im Monat ein Einzelgespräch habe oder ob ich den einfach mal anrufe, nach was anderem frage und dann noch ein bisschen Zeit für sowas habe. Oder auch, dass ich eben in Meetings, auch das, je nach Kultur, ist es eine Möglichkeit, dass man eben in Meetings wirklich auch sich kurz ein bisschen Zeit nimmt, zu sagen, wo stehe ich eigentlich gerade? Also ich kenne gerade so junge, moderne Unternehmen, Startups da, vielleicht in der Personalabteilung, wo die Leute eh schon ein bisschen mehr Awareness haben, dass die wirklich auch einfach sagen können, wo stehe ich gerade? Und dann kannst du auch sagen, oh, mir geht's gerade nicht gut, weil meine Mutter ist krank und die muss jetzt da ins Pflegeheim. Das beschäftigt mich einfach gerade. Hat nichts mit euch zu tun. Das beschäftigt mich einfach gerade. Und dann oft reicht es schon, wenn sowas ausgesprochen ist. Und das ist natürlich keine psychische Erkrankung, wenn die Mutter ins Altersheim muss. Ne? Aber es geht um die Kultur und es geht um diese Frage, wie schaffen wir generell ein Klima, wo man über psychische Belastungen, woher auch immer sie kommen, offen sprechen kann.
Ja, jetzt hast du schon was Wichtiges gesagt. Wenn ich eine Frage, also erstmal beobachten und bewerten trennen, unheimlich wichtig, dann eine Ich-Botschaft senden. Aber du hast auch gesagt, wenn ich eine Frage stelle, dann muss ich auch Zeit haben für die Antwort. Und ich erlebe in der Praxis häufig, dass Wegschauen einfach leichter ist als Ansprechen. Ja. Weil dann die Führungskräfte oftmals auch nicht wissen, weiß nicht, ne, wie reagiere ich denn jetzt? Ich habe mich von meinem Partner getrennt. So, ne, dann wissen die gar nicht und dann sprechen sie es in der Regel eher nicht an. Lass uns mal drauf schauen, woran erkennt denn eine Führungskraft frühzeitig, dass bei einem Teammitglied ernsthaft was aus den Fugen geraten ist? Also bevor jetzt Krankenstand hochgeht oder Fehlzeiten sich häufen.
Und ich glaube, das ist genau das dann, wie nah bin ich denn an den Leuten? Wenn ich die sehr selten sehe, dann ist es natürlich ungleich schwerer. Ne? Mhm. Also es können so diese Klassiker sein, was vermutlich in der Suchtfolge auch aufkam, also dass Arbeitsergebnisse zum Beispiel nicht mehr so zuverlässig sind, dass jemand langsamer auch antwortet. Kann auch sein, dass er im Umgang, dass er so zynisch wird, ne, dass ich merke, okay, jemand wird zynisch. Kann sein, dass sich jemand zurückzieht, dass er vielleicht früher mit zum Mittagessen gekommen ist und das jetzt eher nicht macht. Also es können so subtile Hinweise sein. Es gibt in der Regel nicht so die eine klare Sache, wo man sagen kann, wenn das, dann das. Also wenn das passiert, wenn der Mitarbeiter auf 3 E-Mails nicht geantwortet hat, dann hat er safe einen Burnout. Das wäre so schön. Ja? Ich hätte das auch gerne. Ich würde immer gerne sagen, hier ist die Checkliste. Und tatsächlich kann das natürlich, das Verhalten kann sich verändern, das Erscheinungsbild kann sich verändern, der Umgang kann sich verändern. Und gleichzeitig haben wir sowas, was sich hochfunktionale Depression nennt und wo auch gerade Männer und Menschen im Hochleistungssektor unterwegs sind. Die sind innerlich eigentlich schon komplett fertig und stecken alle Energie da rein, dass keiner das merkt und leisten trotzdem noch sehr, sehr viel. Und es gibt Dinge, die wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen sind. Gleichzeitig ganz häufig, wenn ich nah an den Menschen dran bin und öfter mal so eine Frage stelle und den, ne, also so einen guten Blick auch dafür habe, dann kriege ich das oft mit. Und oft ist gar nicht so sehr dieses, wie merke ich das, sondern oft haben Führungskräfte ja wirklich ein Bauchgefühl und die denken, wie mit dem Alkohol, irgendwas ist, aber ja. Ich möchte es vielleicht lieber nicht ansprechen, ne?
Wie genau. Du gerade sagtest. Ganz genau, aber das, was du jetzt gesagt hast, was spannend ist, ich glaube, und was auch für all die Beispiele, die du genannt hast, vereinbar ist, ist, wenn sich was verändert hat gegenüber dem Normalstatus. Also ich kenne ja meine Leute und weiß, der oder die reagiert unter normalen Bedingungen so. Gibt schnell eine Antwort, geht mit zum Essen und dergleichen mehr. Und wenn ich eine Veränderung wahrnehme, dass irgendetwas über eine Dauer von ein paar Tagen oder von mir aus auch Wochen anders ist, dann ist es vielleicht ein Indiz, da mal nachzuhaken.
Ja, genau. Und eben auch so, also auch so eine vielleicht, genau, Persönlichkeitsveränderung ist dann vielleicht schon zu viel gesagt, aber wenn jemand irgendwie sehr schnell explodiert, ja, und ist oder du merkst richtig, okay, der hält sich zwar noch zurück, aber es fällt ihm unfassbar schwer. Das kann man ja auch manchmal sehen, dass jemand dann so die Zähne zusammenbeißt oder nochmal tief durchatmet und so. Und dann ist es klug, einfach zu gucken, was ist ein guter Moment, um das mal anzusprechen. Oder vielleicht beobachte ich das mal 3-4 Tage oder eine Woche. Aber wenn das dann wirklich über einen längeren Zeitraum geht, ist es sicherlich klug, mir ein Herz zu nehmen und das anzusprechen. Weil ich dann einfach, also das ist einfach bei psychischen Erkrankungen so wichtig, weil je früher wir aktiv werden, umso besser können wir verhindern, dass es wirklich richtig tief in eine Depression, in einen Burnout geht. Und es braucht halt meistens nicht nur ein Gespräch, sondern häufig braucht es dann auch einfach mehrere. Ja. Und es lohnt sich so sehr, nicht nur auf einer menschlichen, sondern auch auf einer ökonomischen Ebene. Es gab eine Pressemitteilung von der DAK, die machen immer so einmal im Jahr eine Auswertung von, was sind eigentlich die Gründe, warum Menschen sich krankschreiben lassen. Und da ist mittlerweile jetzt für 2026 erste Hälfte, sind psychische Erkrankungen auf Platz 1. Und die sind in der Regel langwierig. Ne? Also ja, du kennst es wahrscheinlich auch. Das ist dann eben nicht wie eine Grippe oder ein gebrochenes Bein, sondern das kann dann Monate dauern, bis jemand
teilweise
wieder...
Teilweise Jahre.
Ja, oder also auch Jahre, bis der wieder... Ja. Ne, da also ist. Und deswegen macht es so viel Sinn, da irgendwie früher... über seinen Schatten zu springen und das anzusprechen und Hilfe anzubieten.
Absolut. Ich kenne Leute, die sind eigentlich nie mehr so richtig aus dieser Spirale rausgekommen. Also die sind zwar in Therapie gewesen, haben aber da eine Vermeidungsstrategie gelernt und keine Bewältigungsstrategie. Mhm. Aber du hast eben was angesprochen, was ich super spannend finde. Und du hast gesagt, okay, die Führungskräfte haben Hemmungen. Die haben zwar ein Bauchgefühl, aber dann wissen sie nicht, wie sollen sie es ansprechen. Und das ist was ich in meiner Praxis auch erlebe. Wie kommt denn jemand jetzt von diesem diffusen Gefühl, da könnte was nicht stimmen, zu einem konkreten, konstruktiven Gespräch?
Ja, also man könnte natürlich jetzt sagen, idealerweise setzt er sich da irgendwie mit auseinander, wird vielleicht sogar selber mentaler Ersthelfer, vielleicht bietet ja die Firma auch was an zum Thema Gespräche mit belasteten Mitarbeitenden führen, weil das oft ja dann auch so ein bisschen die Angst ist, okay, was kann ich, gehe ich jetzt da rechtlich in einen schwierigen Bereich, ne? Du sagtest ja vorhin bei Alkohol, wie ist es, dass es dann nicht als Mobbing rüberkommt, ne? Mhm. Man kann sich selber aufschlauen, würde ich sagen. Man kann sich da informieren. Wir bieten einen Kurs dazu an, andere bieten Kurse dazu an. Es gibt Material dazu, das kann man natürlich machen. Und man darf selber auch immer
alle beraten. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja. Der Kurs, den ihr anbietet, der ist nicht nur für die Ausbildung mentaler Ersthelfer, sondern auch für Führungskräfte, die sich aufschlauen wollen.
Genau, also wir bieten einerseits den mentalen Ersthelfenden sozusagen als 12-stündigen Online-Kurs an. Da sind viele Live-Elemente und ein bisschen Selbstlernzeit an. Und wir haben dann aber jetzt gerade, ist noch nicht released, aber kommt bald raus, genau diese Frage, ne? Wie komme ich denn vom Bauchgefühl zu diesem ersten Gespräch? Und das richtet sich dann dezidiert an Führungskräfte, ist so 1,5 Stunden lang, kann man sich selber durchklicken und ein paar Übungen dazu machen, damit man einfach ein bisschen mehr Sicherheit hat. Ja. Für so ein Gespräch. Also das ist natürlich eine Variante, unser Kurs. Und dann darf man aber natürlich auch alles, was an Beratungsangeboten für psychisch belastete Menschen ist, darf man auch selber nutzen als Führungskraft. Also wenn ich ein EAP, ein Employee Assistance Program habe, wenn wir eine Sozialarbeiter, Psychologen vor Ort haben oder eine Hotline, dann darf ich da auch immer anrufen und sagen, Mensch, ich habe, das ist gerade eine Herausforderung für mich, wie kann ich denn da rangehen? Also ich muss das ja nicht alleine machen, ne? Ich kann ja gucken, was sozusagen, was wird schon angeboten. Ich kann mir natürlich auch einen Coach buchen wie dich oder mich, um sowas zu besprechen. Ich würde einfach sagen, es nicht zu machen, ist eine ganz unkluge Idee.
Ja, okay. Vielleicht einfach nochmal zur Klärung. Einmal haben wir ja jetzt über Fürsorgepflicht der Führungskraft gesprochen. Wir haben jetzt gerade gesagt, okay, wo kann ich mich aufschlauen? Und dann gibt's die Ersthelfer, die mentalen Ersthelfer in manchen Unternehmen. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Dieser mentale Ersthelfer arbeitet ja einen regulären Job und ist zusätzlich mentaler Ersthelfer. Wie kriegt denn der das mit? Geht die Führungskraft dahin und sagt, hör mal, ich habe da was beobachtet, kannst du mir mal einen Rat geben oder wie funktioniert das?
Ja, eine Führungskraft könnte natürlich auch einen mentalen Ersthelfenden ansprechen. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil es natürlich auch um Wahrung von Persönlichkeitsrechten geht, ne? Idealerweise habe ich, also mentale Ersthelfende wirken im Prinzip auf mehreren Ebenen und das direkte Ansprechen, würde ich sagen, ist tatsächlich nur eine davon, ja. Also es geht auch darum, dass sie Aufklärungsarbeit machen, dass sie das immer mal wieder einbringen, diese Themen, damit es einfach auch mentale Gesundheit präsenter ist im Unternehmen. Also damit es, ne, einfach, das sendet ja auch ein Signal, wir als Unternehmen kümmern uns darum, wir wissen, dass es das gibt, bei uns kann man darüber reden. Also das ist noch so die Signalwirkung natürlich. Und ein mentaler Ersthelfender wäre jemand, den kann ich natürlich proaktiv ansprechen, wenn ich merke, mir geht's nicht so gut und vielleicht hat der dann eine Idee. Viel häufiger wird es aber sein, dass das einfach Leute sind, die mit einem geschulten Blick durch die Halle gehen oder ins Büro kommen. Und dementsprechend sind die auch besonders wirksam da, wo sie die Leute gut kennen. Ja, also das spricht natürlich dann immer eher dafür, ein paar mehr zu haben und eben so ein bisschen, wie das auch bei den Sicherheitsbeauftragten war oder ist, dass ich einfach Leute habe, die haben eine räumliche, zeitliche und emotionale Nähe zu den Leuten. Also die sind vor Ort, wenn die anderen da sind, die sind nicht im Büro und die anderen sind in der Produktion, die sind nicht nur in der Tagschicht da und in der Nachtschicht ist keiner da. Ne? Mhm. Und natürlich, die kennen die Leute idealerweise dann können die am wirksamsten sein. Und wenn ich als Führungskraft das möchte, kann ich natürlich auch gucken, wen kann ich denn zu so einem mentalen Ersthelfenden ausbilden lassen? Wo kann ich den mentalen Ersthelfenden, ne? Wie können wir das kommunizieren, dass wir das haben? Kann der vielleicht hin und wieder im Meeting einfach einen kurzen Block machen, wo der einfach irgendwie 2, 3 Zahlen sagt oder eine Übung anleitet, damit das so ein bisschen auch einfach einsickert in die Kultur?
Okay. Jetzt hast du eben was gesagt, du hast von diesen High-Performern gesprochen, die nach außen, also die erstmal alles daran setzen, dass es keiner mitkriegt, die innerlich im Prinzip schon ausgebrannt sind, aber die Fassade gigantisch mit viel Kraftaufwand hochhalten. Das sind ja dann vermutlich auch Leute, die dann, wenn ich ein Gespräch suche, das erstmal abblocken oder alles herunterspielen, weil sie wollen eben nicht zugeben, dass sie Hilfe brauchen oder dass sie an irgendeiner Stelle Schwäche haben. Wie gehe ich damit um, wenn mir sowas begegnet als Führungskraft?
Ich glaube, was auch da wichtig ist, ist sozusagen erstmal ein Angebot zu machen, erstmal zu sagen, ich sehe, dass du dich sehr anstrengst, ne? Also das ist ja dann für den High Performer auch total wichtig. Ich sehe, dass du hier eine Wahnsinnsleistung bringst und ich habe aber Sorge an der Stelle, dass du dich vielleicht auch überforderst oder dass du da über deine Grenzen gehst oder dass du mehr gibst, als du eigentlich möchtest und oder kannst oder solltest sozusagen. Da muss man dann natürlich gucken, was ist jetzt eine gute Formulierung an der Stelle. Vielleicht erstmal so immer wieder sagen, meinetwegen musst du das nicht machen. Ja, für mich musst du das. Und auch überlegen, okay, gibt's was in meinem Verhalten, das das vielleicht triggert? Schicke ich denn noch nachts um 3 E-Mails? Oder habe ich ihn das letzte Mal im Urlaub doch nochmal angerufen? Ist es die Person, zu der ich immer gehe? Weil ich weiß, dass die Sachen schnell abgearbeitet werden. Also kann ich als Führungskraft an meinem eigenen Verhalten, kann ich irgendwas ändern, um vielleicht bei dieser Person ein bisschen weniger Druck zu erzeugen? Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wirklich auch so ein bisschen im Blick zu haben, ist es noch eine Überlastung bei der Person? Also ist es so was Kurzzeitiges, wo Erholung hilft? Also, ne, haben wir mal Projektphasen, dann wird's stressig und, ja, ne, das ist okay. Nur wenn nach der Projektphase noch eine Projektphase, noch eine Projektphase, noch eine Projektphase kommt, dann kann das halt sein, dass ich irgendwann in so eine chronische Überforderung komme und dann bin ich schon auf dem Weg zum Burnout. Und da merke ich dann auch,
kann ich das erkennen? Ja. Also worin unterscheidet sich vorübergehender Stress von wirklich einer beginnenden Überforderung? Wie mache ich das aus?
Ja, ein Kriterium wäre zum Beispiel, ob mir jemand erzählt, dass ihm das Wochenende, dass er sich da gut erholen konnte. Ja, also wenn jemand sagt, boah, mega stressig, aber ich freue mich voll aufs Wochenende, wir machen was und Montagmorgen ist der wieder total erholt und schafft es dann auch jetzt wieder, wenn der mir sagt, okay, Projekt geht bis dann, dass ich dann nochmal drauf gucke, wie ist es denn danach? Hat er dann immer noch diese hohe Anspannung und diesen hohen Pace? Das wäre schon mal ein Hinweis. Dass ich gereizt bin in so Stressphasen, kann vielleicht auch noch normal sein, aber wenn ich übergehe in so einen Zynismus oder ich merke, eine Person verliert auch den Sinn, die ist zwar immer noch voll da, aber sagt, das ist ja alles für die Katz. Das ist ja unmöglich. Also das kann auch so, ne, kann so ein nächster Hinweis sein. Und Richtung Depression wären wir dann unterwegs, wenn nicht mal mehr ein langer Urlaub hilft. Also wenn jemand auch aus einem längeren, nach so einem 3-wöchigen Urlaub zurückkommt und immer noch sehr, sehr erschöpft ist, dann könnten wir schon, und wichtig ist, als mentale Ersthelfenführungskräfte, wir stellen keine Diagnosen, wir beobachten. Ne? Wir spiegeln das Verhalten zurück. Es kann immer auch andere Gründe geben, wenn ich jetzt wirklich sehr wenig weiß über meine Mitarbeiter und feststelle, kommt immer übermüdet, aber wirklich seit Wochen macht er seine Arbeit nicht, kommt immer übermüdet, kam aus dem Urlaub, ist trotzdem nicht richtig erholt, dann denke ich, okay, das ist jetzt eine Depression, habe aber irgendwie vergessen, dass der ein kleines Kind hat, habe ich auch schon wieder was falsch gemacht. Und ich hoffe, keine Führungskraft weiß nicht, wenn ihre Mitarbeitenden ein Kind gekriegt hat und hat das im Blick, dass das auch eine Herausforderung ist und sich natürlich auch auf Prioritäten und Schlaf und sowas natürlich auswirkt. Ne?
Okay, super. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über eben meine Aufgabe als Führungskraft. Wir haben gesagt, es gibt das Konzept der mentalen Ersthelfer. Wo liegt denn die Grenze zwischen mentaler Ersthilfe und Therapie? Weil das ist vielleicht auch eine der Sorgen, die Führungskräfte zurückhält, dass sie sagen, hey, ich überschreite hier vielleicht meine Kompetenz. Kannst du dazu irgendwelche Anhaltspunkte geben?
Ja, also eine Therapie ist ja ein sehr klares Setting, wofür ich natürlich auch eine Ausbildung brauche. Wenn ich jetzt aber als Führungskraft dazu neige, wie so ein Helfersyndrom habe, ne, sagt man manchmal, also ich möchte dann immer allen helfen, dann ist es auch klug für sich selber zu gucken, okay, wo ziehe ich eine Grenze, wo hole ich mir Unterstützung? Und deswegen ist es bei uns im mentalen Ersthelferkurs auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Selbstfürsorge und das mit den Grenzen. Also natürlich darf ich jemandem Hilfe anbieten, ne? Natürlich darf ich sagen, du kannst mich anrufen und ich muss bei jedem, du kannst mich anrufen, du kannst immer zu mir kommen. Natürlich auch gut gucken, was heißt das denn für mich? Wenn ich jetzt anfangen würde, einen Mitarbeiter einmal die Woche einzubestellen und mit dem dann ein Gespräch zu führen, wie es ihm gerade geht und was ich tun kann, um ihn zu entlasten, dann bin ich definitiv schon nicht mehr im Bereich der mentalen Ersthilfe. Ja, wenn ich aber hingehe und immer mal wieder die Tür aufmache, immer mal wieder eine Einladung ausspreche, Mensch, komm doch mit zum Mittagessen oder ist es wirklich, ich kann, ne, wenn es gibt auch manche Führungskräfte, die dann sagen, ich habe so einen Mitarbeiter, der kann einfach nicht alleine priorisieren, deswegen habe ich mit dem jetzt Montagmorgen immer einen Termin, damit ich ihm einmal sagen kann von seinen Aufgaben, das und das ist mir wirklich wichtig. Wenn ich die Zeit und Energie habe als Führungskraft und ich weiß, es tut den Mitarbeitenden gut, dann kann ich das ja machen. Das ist auch noch keine Therapie. Ja, da springe ich zwar in eine Lücke, wo man sagen kann, okay, muss der Mitarbeiter selber für verantwortlich sein, aber das darf ich als Führungskraft ja auch entscheiden. Also führen heißt ja auch nicht, dass alle das Gleiche kriegen, sondern dass ich gucke, okay, was braucht jemand, damit er gut arbeiten kann und wo wird es zur Verfügung gestellt?
Ja, wichtig, aber an der Stelle nochmal ganz kurz, das hast du eben schon mal gesagt, Eigenverantwortung der Mitarbeitenden ist schon wichtig. Also ich habe auch nicht umsonst eine Folge zum Thema People-Pleasing gemacht. Das, was du beschrieben hast, Führungskräfte, die immer alles für alle tun. Das gibt's leider Gottes auch viel zu häufig. Also bei allem Wohlwollen und bei allem Blick für eventuelle Probleme sollten wir immer auch an die Eigenverantwortung der Leute appellieren. Das ist deutlich motivierender und auch wirtschaftlicher, als wenn ich als Führungskraft versuche, immer alles zu kompensieren.
Ja, unbedingt. Und dann geht's eben drum, dass meine Tür offen ist und dass ich alle paar Wochen mal nachfrage und einen Raum schaffe und auch die Zeit habe, mir die Antwort anzuhören. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein Mitarbeiter jeden Morgen bei mir eine Stunde auf der Matte stehen darf und mir sein Leid klagen, weil die Menschen kennen wir natürlich auch, wo es entweder wirklich sehr schwierig ist oder die auch vielleicht so ein Stück weit das dann auch genießen, ne, wenn sie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube aber, dass viele Führungskräfte dafür ein gutes Gefühl haben für, wo kann ich denn eine Unterstützung anbieten? Wo kann ich sagen, Mensch, guck mal hier, ich habe mal geschaut, wir haben ja dieses EAP, möchtest du nicht doch mal mit unserer Psychologin reden oder der und der ist mentaler Ersthelfer, sprich den doch gerne mal an. Da dann eher so in dieses ich bin da, du kannst mich prinzipiell ansprechen, wir können drüber reden. Ich denke jetzt an zum Beispiel Menschen, die vielleicht auch in einer mit einer diagnostizierten Depression trotzdem arbeiten kommen. Und kann für die eine super gute Stabilisierung sein. Es kann aber Tage geben, wo sie eben nicht leistungsfähig sind. Und wenn ich als Unternehmen oder als Führungskraft dann die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich weiß, dass du gerade so eine Phase hast, und es ist okay, wenn du nach 2 Stunden wieder gehst, dann bin ich auch nicht in einem therapeutischen Setting, sondern dann bin ich da, wo ich sage, ich gehe davon aus, diese Depression, diese depressive Phase geht auch wieder vorüber und wir gucken im Rahmen unserer Möglichkeit als Arbeitgeber, wie können wir das hier gestalten, dass du trotzdem deine Arbeit leisten kannst. Jetzt nochmal unabhängig von BEM und so, weil manchmal sind die Strukturen dann auch ein bisschen zu starr und manchmal ist das ganz gut, wenn man auch das so, ne, so zwischenmenschlich regeln kann. Und die BEM, also betriebliches Eingliederungsmanagement, hat ganz klar seine Berechtigung und auch natürlich in diesem Kontext.
Ja. So für die Zahlenmenschen unter unseren Hörern. Was sind denn so konkrete Beispiele aus Unternehmen, die du kennst, wo du sagst, hey, da hat sich durch das Konzept mentale Ersthelfer messbar was verändert?
Also wenn wir über Zahlen reden, dann müssen wir vielleicht noch mal kurz einmal über auch die Dramatik reden. Also wir haben 10.000 Menschen jedes Jahr, die in Deutschland durch Suizid sterben. Ja, das ist einfach ein harter Fakt. Und wenn wir uns angucken, Verkehrsunfälle sind so ungefähr 3.000. Das heißt, dreimal so viele Menschen sterben durch Suizide wie durch Verkehrsunfälle. Und besonders dramatisch ist, dass das bei jungen Männern die Todesursache Nummer eins ist.
Ja, ernsthaft?
Ernsthaft. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass die nicht an so viel anderen Sachen sterben. Ja, aber es ist trotzdem natürlich ein echtes Warnsignal. Und 3/4 dieser 10.000 sind tatsächlich auch Männer, weil die andere Methoden wählen und weil die sich weniger Hilfe suchen. Also hier auch nochmal ein Appell, gerade an die Männer, guckt, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, dass ihr euch anspricht, guckt, dass ihr euch Hilfe sucht. Das, wenn ich so suizidale Gedanken habe, das ist immer ernst zu nehmen, das ist immer klug, da mit jemandem drüber zu sprechen. Und dann ist es auch immer klug, wenn mich jemand anspricht, dass ich eine Idee habe, was ich dann da sagen kann. Ne? So, also das sind vielleicht mal die Zahlen. Dann hatte ich ja schon gesagt, Platz 1 der Arbeitsunfähigkeitstage basiert auf psychischen Erkrankungen. Ja, also da sind sehr, sehr viele Ausfälle tatsächlich dadurch gegeben. So, da, wo wir mentale Ersthelfende in Unternehmen ausgebildet haben, führt es dazu, dass das eher angesprochen wird und dass dann auch eher mal das Unternehmen vielleicht sagt, okay, wir haben einen Mitarbeiter, der rutscht da gerade rein, können wir dem, wenn jetzt das vielleicht manchmal bei KMUs, die haben dann keine große ERP, die haben nicht eine Hotline oder sowas, sondern die haben dann eben, arbeiten dann vielleicht mit uns zusammen oder mit anderen Coaches und Psychotherapeuten, die dann sagen, okay, habt ihr einen Termin, wir brauchen und der braucht Unterstützung, der braucht jetzt auch schnell was, der kann nicht im regulären System warten, bis er einen Therapieplatz findet. Und die dadurch dann auch natürlich, gerade bei Depressionen ist ja das ein Thema, ne? Der Mitarbeitende erkrankt, dann ist der zu Hause, der hat aber keine Motivation, Antriebsstörung ist ein klassisches Symptom, der hat keinen Antrieb, der findet keine Therapie, der bleibt für immer und ewig zu Hause. Okay. Wenn ich da als Unternehmen reingehe oder frühzeitig reingehe und sage, okay, ich finanziere dir so ein Übergangscoaching, dass du in eine Therapie kommst. Und dann gucken wir, ne, dass mit dem Wiedereingliederungsmanagement wir das stabilisieren. Dann hast du natürlich weniger Ausfälle. Wir haben ein Unternehmen, wo ein Suizid verhindert werden konnte. Und ganz generell ist einfach die Mitarbeitenden fühlen sich dann wohler und gesehener, wenn sie merken, okay, auch diese schwierigen Themen haben bei uns Platz. Auch wenn es mir mal nicht so gut geht, darf ich das hier sagen. Da finden wir einen Weg, mit umzugehen. Und das ist natürlich auch in Zeiten vom Fachkräftemangel nochmal ein echter Bonuspunkt, gerade auch bei den jüngeren Generationen, die, wenn man sich anguckt, worüber wird auf TikTok, worüber wird auf Instagram gesprochen, dann haben wir gerade bei den jüngeren Generationen auch viel, viel mehr Offenheit und Bewusstsein für psychische Krisen und Erkrankungen. Und für die ist es dann eher irritierend, wenn sie einen Arbeitgeber haben, wo das gar keine Rolle spielt, wo es keine Strukturen gibt, würden sie dann auch eher nicht hingehen, wenn sie das Gefühl haben, da kann ich nicht authentisch sein, da kann ich nicht sagen, mir geht's gerade nicht gut, da werde ich keine Unterstützung kriegen.
Ja. Also das mega, ist mega so spannend. Wenn du jetzt, wir haben jetzt ganz, ganz viel von dir gelernt, aber wenn du jetzt so Führungskräften einen einzigen Impuls mitgeben würdest, also so, wie können die in Zukunft besser hinschauen und das Bauchgefühl verbalisieren, also ansprechen. Was wäre das?
Ich glaube, ich würde sagen, nehmt das Bauchgefühl ernst. Wenn ihr das Bauchgefühl, okay, wenn ihr das habt, dann nehmt es ernst und dann macht die Tür auf und fragt. Und ihr könnt oft auch, reicht für den ersten Schritt oft anders zu fragen, nicht, na, alles klar, sondern wie geht's dir heute wirklich? Mhm. Ja? Oder was belastet dich gerade? Was fordert dich heraus? Wo würdest du am ehesten Unterstützung brauchen? Solche Fragen mal zu stellen, als allerersten Schritt.
so offene Fragen. Also ich sage immer diese W-Fragen, ne? Was belastet dich, wie geht's dir? Das sind Fragen, die kann ich nicht stumpf mit Ja oder Nein beantworten. Aber alles klar, da sage ich Yo oder Ne. So, genau. Und dann bin ich fertig.
Genau, und das, der Trick dabei ist, dass dieses Wie geht's dir eben für uns fast wie eine geschlossene Frage wirkt, weil wir dann einfach sagen, ja, gut, du, alles in Ordnung. Und wenn ich dann das Gefühl habe, nee, es ist nicht alles in Ordnung, dann nochmal nachzufragen, zu sagen, und wie geht's dir wirklich? Mhm. Ja, ich glaube, ja. dass wenn wir uns das trauen, da mal nachzufragen und dann wirklich zu wissen, okay, ich brauche jetzt auch mal 5 Minuten, um mir das anzuhören und ich muss keine Lösungen vorgeben, sondern es reicht, wenn ich empathisch das validiere, also sage, okay, das klingt anstrengend, ja, das ist bestimmt schwierig und gar nicht in ein so und so kann man es lösen kommen. Ich das glaube, dass auch, das glaub ich, ein wichtiger erster Schritt ist und dann eher zu sagen, okay, wie kann ich dich unterstützen oder wollen wir uns dazu nochmal einen Termin machen? Auch da mit offenen Fragen nochmal rangehen.
Ich glaube, das ist mega wichtig. Ich muss gar keine Lösung liefern. Und das ist ja auch so männlich. Ne? Männer wollen ja gerne Lösungen liefern. Mhm. Ich sagte meinem Mann, habe ich auch gesagt, ich sag, hör mal, manchmal will ich einfach nur abkotzen. Dann hör mir zu und dann machst du so ein paar Grunzgeräusche. So, aha, echt? Aber so, dass sie passen. Aber ich will keine Lösung von dir. Ja, klasse.
Und das ist lustig, weil Männer wollen auch nicht immer Lösungen. Ne? Ich bin auch manchmal eher so auf der Lösungsseite und dann stelle ich fest, ach nee, der wollte jetzt auch abkotzen. Das war ihm nicht ganz klar. Und das Schöne ist, dass selbst dieses einfach das mal raushauen dürfen, was einen gerade ärgert, dass das und gehört werden und nicht, ach, stell dich nicht so an, bestimmt hast du auch deinen Anteil da dran, morgen ist schon wieder alles besser, diese Bullshit-Sätze, sondern auch das kann ja schon ein kleines Angebot zur Erleichterung sein, dass ich eben einfach mal das so raushauen darf und schön ist mit den Grunzgeräuschen, das hilft auch.
Absolut.
Hast du da auch eine Folge zu?
Ich wollte mal eine machen, Grunzgeräusche des Ehemanns. Stefanie, super, super spannend. Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt die Zuhörer mehr über mentale Erste Hilfe oder über den Kurs, der demnächst kommt, für Führungskräfte erfahren wollen, wo finden sie euch am besten?
Man findet mich auf jeden Fall relativ aktiv auch auf LinkedIn und unter www.mentaler-ersthelfer.de kann man uns finden. Ansonsten das Unternehmen, dass ich mit meiner Geschäftspartnerin Heike Nordic Ruf habe, heißt Arbeitsschutz-Universum. Auch da kann man uns finden. Und ich freue mich, auch wenn ihr nach dieser Folge noch irgendwelche, die Zuhörenden noch irgendwelche Fragen in die Richtung haben. Oder, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir als Unternehmen haben uns vorgenommen, weil das so ein wichtiges Thema ist, weil wir eben 10.000 Suizide haben und 100.000 Menschen, die es versuchen, haben wir uns vorgenommen, für 2026 dem etwas entgegenzusetzen, nämlich 100.000 Leute, die darüber Bescheid wissen und vielleicht diese eine Frage mehr stellen als andere. Deswegen bin ich auch dankbar für weitere Vorschläge, wo ich das Thema noch platzieren kann, egal ob das jetzt eine Online- oder Offline-Konferenz oder vielleicht ein weiterer Podcast ist. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und auch für alle weiteren Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren, entweder über LinkedIn oder auch info@arbeitsschutz-universum.de.
Sehr cool, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen, vielen Dank. Die Links gebe ich alle in die Shownotes und ich wünsche dir einen schönen Tag und den Hörern natürlich auch.
Liebe Dagmar, ich danke dir, es war großartig, hat richtig viel Spaß gemacht und ich wünsche auch dir einen schönen Tag.
Danke. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.